Ich möchte den Dienst heute Morgen beginnen mit einem Wort aus 1. Korinther 14, Vers 26. Was ist es nun, Brüder? Ja, das müsste man oftmals sagen, auch in der Gemeinde Gottes. Bei all dem, was dort geschieht, was dort unentschieden ist, was dort nicht in der Ordnung ist. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeder von euch etwas. Das darf man hinzufügen, denn keiner von uns hat jemals alles. Weil wir Glieder sind am Leibe des Christus, hat ein jeder von uns nur einen Teil der Gnadengabe, der Geistesfülle, der Zuwendung unseres Herrn. Und das trägt er bei. Und er wird ergänzt durch die anderen Gabenträger und Glieder am Leibe des Christus. Wenn ihr nun zusammenkommet, so hat ein jeder von euch etwas, einen Psalm, oder er hat eine Lehre, er hat eine Sprache, er hat eine Offenbarung oder Enthüllung, er hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Auferbauung oder noch schlichter zum Aufbau. Es ist nicht gemeint die gefühlsmäßige Erbaulichkeit, sondern der Aufbau des Leibes Christi, zu dem alle diese Gabenträger und Gaben beitragen sollen. Ich möchte einmal, um in diesen Text hineinzuführen, Ihnen einen Blick über den Gartenzaun gewähren. Wir kommen ja alle aus verschiedenen Gemeinschaften, verschiedenen Kreisen. Ich darf einmal erzählen über die Gemeinde, zu der ich gehöre. Es ist eine Brüdergemeinde im Bund. Und Sie wissen ja vielleicht, dass dort das Brotbrechen, die Stunde der Anbetung, allsonntäglich eine große Rolle spielt. Wo wir wissen, beim Herrenmahl, dass der große König als der Dienende wiederum in unserer Mitte ist, er, der uns an seinen Tisch lädt, er, der uns beschenken will mit den Gaben seines Heils. Und dann findet diese Stunde in einer solchen Weise da, wie es vielleicht angedeutet ist im Psalm 22, Vers 22, wo der Christus am Kreuz, der nun in seinen Sieg eingeht, davon spricht, dass er den Namen Gottes verkündigen will seinen Brüdern und dass er inmitten der Gemeinde, inmitten der Versammlung Gott Lob singen möchte. Und das kann gar nicht anders geschehen, als dass wir ihm bei seinem Bemühen, den Gott und Vater zu verherrlichen und ihm Lob zu singen, unseren Mund zur Verfügung stellen. Und so ist diese Stunde gestaltet, dass vor dem eigentlichen Herrenmahl aus dem Munde vieler Brüder ein Wort Gottes erschallt, ein Lobpreis, ein kurzes Zeugnis, und dass, wenn es der Geist schenkt, darauf warten wir dann gerne, auch ein Zusammenklingen erfolgt im Thema der Stunde, in den Beiträgen aus dem Worte Gottes, in den Liedern, in dem, was gesagt wird. Ich hoffe ja, dass wir alle nicht nur in einer sakramentalen Weise das Abendmahl begehen, sondern dass wir auch einen Kreis von Geschwistern haben, wo wir in dieser neutestamentlichen Weise den Sieg und den Tod des Herrn verkündigen und miteinander das Brotbrechen feiern, die Feier des Herrenmahls haben. Aber dies alles habe ich nur gesagt als Illustration. Die Brüder ziehen nämlich gerne zu dieser Stunde das eben verlesene Wort heran. Und sie sprechen von diesem Wort unter dem Titel, unter dem Thema der gefüllte Korb. Und wenn ich es jetzt noch einmal lesen werde, dann werden wir es vielleicht verstehen, diese eigenartige Thematik, der gefüllte Korb. Und über diesen gefüllten Korb möchte ich heute früh sprechen. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeder von euch etwas, einen Psalm oder ein Loblied, eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles geschehe zur Auferbauung des Leibes Christi, zum Aufbau der Gemeinde. Hier wird die Wirksamkeit aller unterstellt. Und ich darf wirklich einmal sagen, das neutestamentliche Gemeindebild hat wohl auch den Apostel, der eine besondere Botschaft hat. Aber im Übrigen schildert es die Gemeinde in ihrer vollen Funktionsfähigkeit, den Beitrag aller Glieder der Gemeinde in irgendeiner Weise zur Gesundheit und zum Wachstum des Leibes Christi. Die Tatsache, dass einer alles macht und die Gemeinde völlig passiv bleibt, widerstrebt und widerspricht dem Neuen Testament. Wir werden hier die Frage stellen, wenn Paulus sagt, so hat ein jeder etwas, wo bleiben denn da die Schwestern? Die Schwestern, denen von Paulus die öffentliche Wirksamkeit beim Gemeindegottesdienst versagt wird. Nun, dazu darf ich lesen aus Epheser 5. Epheser 5, Vers 18 bis 21, und zwar nach dem Grundtext. Berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt. Und nun werden uns Wege zu dieser Erfüllung mit dem Geiste genannt, indem ihr euch selbst zusprechet, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, indem ihr singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, indem ihr Dank saget alle Zeit und für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und als letzter Weg zur Fülle des Geistes, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Das hätten wir nun ganz gewiss nicht erwartet als einen Weg zur Fülle und zur Erfüllung mit dem Geist. Wir sollen also nicht nur einander zusprechen mit Psalmen und Liedern und geistgewirkten Hymnen, sondern auch uns selbst. Was bist du betrübt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn du wirst ihm noch einmal danken, dass er die Hilfe deines Angesichts und dein Heil ist. Das ist ein heiliges Selbstgespräch, das wir führen. Das ist der innere Motor der neutestamentlich-gemeinten Charismatik, einmal wohlverstanden, der Motor der Freimütigkeit, dass wir alle in irgendeiner Weise, auch die Schwestern, beteiligt sind an dem, was wir Gottesdienst nennen, oder die Stunde der Anbetung, oder auch am Brotbrechen, in dieser inneren Freimütigkeit und Bewegung zum Herrn hin, dem Vater gegenüber, in einer heiligen Offenheit stehend, in einer heiligen Freude, in einer geistlichen Spontaneität. Das ist das, was das Neue Testament Freimütigkeit nennt, Freudigkeit dem Vater gegenüber. Dazu zwei Worte, einmal aus Epheser 6, Vers 18 bis 19. Es ist das siebte Stück der Vollwaffenrüstung Gottes, indem ihr zu aller Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geiste und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes. Ich darf hier erst einmal Halt machen und darf sagen, das ist ganz gewiss kein Kunststück, dass man den Mund auftut und dass man dann redet und eine Stunde umbringt. Redegeräusch erzeugen ist gar nicht so schwierig. Aber darum geht es Paulus nicht, sondern er sagt, dass mir Rede, das heißt Wort Gottes, verliehen werde beim Auftun meines Mundes, damit ich mit Freimütigkeit kundtun könne das Geheimnis der frohen Botschaft, für welche ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in demselben freimütig rede, so wie ich reden soll und muss, so wie der Auftrag Gottes lautet. Und das allerdings ist oft ein weiter Weg. Ein Weg von dem Vorsatz und der Vorbereitung, einen Dienst zu tun, bis zu jenem Punkt, wo Freimütigkeit, Freudigkeit, Spontaneität, Offenheit durchbricht, so wie es der Vater schenken möge. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Zucker sein, so sang man in der Barockzeit. Freude über vielen Gemeinden und über vielen Kindern Gottes liegt ein Mehltau, eine Staubschicht, und es muss wirklich einmal ein Hausputz Gottes erfolgen durch den Heiligen Geist, dass wir wieder blank werden, dass wieder diese Freudigkeit und Offenheit dem Vater gegenüber zutage tritt, dass wir wieder sprachfähig werden in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Dazu noch ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 20 bis 21, Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unsere Herzen beschwichtigen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz, weil er alles kennt, weil er uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Er ist größer als unser Herz. Er kann unser furchtvolles, ängstliches, vielleicht übermäßig unruhiges Herz beruhigen und beschwichtigen. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, das ist der andere Zustand, dann haben wir Freimütigkeit Gott gegenüber. Und was irgendwie bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ganz kurz noch ein Blick hinüber in das 4. Kapitel, Vers 17 und 18. Hierin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen, dass wir Freimütigkeit haben an dem Tage des Gerichts oder im Blick auf den Tag des Gerichts, dass gleich wie Jesus ist, auch wir sind in dieser Welt. Denn er hatte Freimütigkeit im Blick auf den Tag des Heimganges zum Vater. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht oder die Angst aus, denn die Furcht, die Angst hat Pein, ist eine Ausdrucksform der ungeistlichen Neurose. Wer sich aber fürchtet, ist noch nicht zum Ziel gekommen in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zwei Zustände. Der eine Zustand, wo wir uns ständig den geistlichen Puls fühlen, wo wir vergebene Sünde, die längst bereinigt ist, immer wieder in uns auferstehen lassen, anklagen lassen. Jene geistliche Neurose, unter der viele Gotteskinder leiden, sodass sie keine Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichtes. Aber Gott ist größer als unser Herz. Und wir können unsere Herzen zur Ruhe bringen und beschwichtigen vor seinem Angesicht. Aber der andere Zustand, ein köstliches Ziel des Glaubens, das wir vielleicht alle noch nicht erreicht haben, aber das wir uns nicht verbauen lassen sollen, zum Ziel zu kommen in der Liebe. In dem einen Punkt, so zu sein in der Welt, wie Jesus in der Welt war, der Freimütigkeit hatte im Blick auf den Tag des Heimganges zum Vater. Freimütigkeit, ein großes Thema, über das wir nachdenken wollen, unter dem Gedanken des gefüllten Korbes. Es gibt Hindernisse der Freimütigkeit. Das, was ich vorhin geschildert habe, im Blick auf die Anbetungsstunde in unseren Versammlungsgemeinden, das klappt natürlich nicht immer so ideal, wie sich das die Erfinder, die Brüder der Anfangsbewegung der Versammlung vorgestellt haben. Da gibt es oft Lücken, peinliche Stille, weil keinem der Brüder etwas einfällt, weil dann das nicht funktioniert, was man gerne haben möchte. Die Wirkung des Geistes, der Zusammenklang unter der Führung des Geistes. Oder es sind immer wieder dieselben Brüder, die etwas sagen, auf die man wartet, gerne wartet, damit man selbst nichts zu sagen braucht. Das kann geschehen und da gibt es wirklich Hindernisse der Freimütigkeit. Darüber haben wir in unserer Gemeinde auch schon oftmals nachgedacht. Ich möchte einmal ein ganz normales Hindernis nennen. Wenn man zu den Stunden kommt, indem man zuvor ein opulentes und üppiges Frühstück genossen hat, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass der Geist nicht tätig werden kann. Dann kann es vielleicht besser sein, wenn man einmal wenig isst oder vielleicht sogar fastet, wenn man zum Herrenmahl geht oder zu einem Dienst. Und dann ist der Geist wacher. Es kann sein, dass wir in einer seelischen Weise erschöpft sind. Das heißt einmal in den Propheten, du bist müde geworden durch die Weite des Weges. Und gerade alte Kinder Gottes, die schon lange in der Nachfolge stehen, die von manchen Glaubenskriegen und manchen Glaubenskämpfen Narben zurückbehalten haben, sind oft müde durch die Weite des Weges. Sind selig ausgepumpt und selig erschöpft. Auch das kann ein Grund sein für einen Mangel an Freimütigkeit. Es braucht nicht zu bedeuten, dass der Feind in einer besonderen Weise in unserem Leben Wirkungen entfaltet hat. Das braucht nicht zu bedeuten, dass wir etwa gar besessen seien, nur weil wir depressiv und schwermütig sind. Allein die Tatsache, dass vielleicht unser Gehirnstoffwechsel nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte, kann bei manchen Menschen zur Schwermut und zur Depression führen. Und da heißt es nur eines, dass wir uns hart binden an das Wort Gottes und nicht aufbauen auf irgendeiner Form der Erlebnis- und Gefühlsfrömmigkeit. Denn dann sind wir verraten und verkauft. Seelische Erschöpfung. Hindernis der Freimütigkeit kann auch sein, eine Resignation im Geiste. In Hebräer 12, Vers 3 heißt es einmal, werdet nicht müde in eurem Geiste, indem ihr in euren Seelen ermattet. Seelische Ermattung, ein Nachlassen der seelischen Spannkräfte kann oft dazu führen, dass wir auch in unserem Geiste, in unserem Geistesleben müde werden. Und deshalb, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, schaut hinweg auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der einen solch großen Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat. Aber es gibt auch ernsthaftere Gründe, die die Freimütigkeit in uns hindern. Einmal die Lüge, ein unwahrhaftiges Herz und Heuchelei, wo man in der Gemeinde der Frommen die Frömmigkeit darstellt wie ein Schauspieler und doch in seinem Herzen weit entfernt ist von der Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Lebenslüge. Glaubenszweifel, die unser Leben erschüttern, die die Fundamente unseres geistlichen Lebens zerspringen lassen. Unbesprengte Herzen, die ständig unter der Gewissensanklage stehen. Oder aber auch Spannungen in der Bruderschaft, die nicht bereinigt werden, die nicht gelöst werden, die immer weiter geschleppt werden, die nur mühsam unter den Teppich gekehrt werden. Nach der Methode Schwamm drüber, es wird sich schon von selbst erledigen. Und von selbst erledigt sich leider nichts. Ich möchte dazu lesen Hebräer 10, wo alle diese Punkte zu Worte kommen, Hebräer 10, 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hindurch. Und dieser Vorhang ist sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester haben über das Haus Gottes, so lasst uns nun auch hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in Vollgewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Bis hierhin. Dieses Wort lesen wir gerne in unseren Gemeinden, auch zu Beginn des Brotbrechens. Ja, es ist wirklich eine gute Voraussetzung, wenn wir uns das erbitten von Jesus, vom Vater, damit wir Freimütigkeit entfalten können, damit wir dann auch beitragen können für das Wohl der Gemeinde Gottes im Sinne dessen, was wir vorhin gelesen haben. Wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder etwas. Hindernisse der Freimütigkeit sind aber auch oft nur, dass wir keinen gefüllten Korb haben. Woher kommt dieser eigenartige Ausdruck, den die Väter der Versammlung für dieses Wort gefunden haben? Nun schauen wir einmal hinein in das Alte Testament. Wenn Sie mich kennen, dann wissen Sie, dass es wohl keinen Dienst bei mir gibt, ohne einen Blick in das Alte Testament. Und es ist gut, dass der Motor unseres Glaubens zwei Sicherungen hat, nämlich die Zeugnisse des Neuen Testamentes, auch des Apostels Paulus sonderlich, aber ebenso, damit er in der richtigen Weise läuft, die Sicherung des Alten Testamentes. 5. Mose 26, lasst uns lesen. Dort heißt es: Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, welches Jehova, dein Gott, dir als Erbteil geben wird, und du besitzest es und wohnst darin, so sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Lande einbringen wirst, das Jehova, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an den Ort gehen, welchen Jehova, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen sein wird, und zu ihm sagen: Ich tue heute Jehova, deinem Gott, kund, dass ich in das Land gekommen bin, welches Jehova unseren Vätern geschworen hat, uns zu geben. Und der Priester soll den Korb von deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar Jehovas, deines Gottes, niedersetzen. Da haben wir den gefüllten Korb. Womit gefüllt? Mit Erstlingen der Ernte. Also nicht mit altbackenem und verschimmeltem Brot, mit alten und verschrumpelten Äpfeln oder mit trocken und hart gewordenem Käse, sondern mit all dem, was frisch und neu gewachsen ist, die Frucht des Erdbodens, das Beste, was Garten und Acker gegeben haben. Es gibt viele Gotteskinder, die hausieren auch in der Gemeinde immer wieder nur mit altbackenen Dingen. Sie erzählen von der Bekehrung, die sie einstmals vor nunmehr 30 oder 40 oder 50 Jahren erlebt haben. Sie erzählen von gesegneten Konferenzen mit dem oder jenem Bruder, vielleicht mit Karl Geier, wie schön das damals alles noch gewesen ist. Nur ist es eben so, dieser Bruder ist ja gestorben. Aber wie verhält es sich mit der Lebenswirklichkeit Gottes im Heiligen Geist, mit dem, was wir frisch und neu erfahren haben, unter der Wirkung des Geistes, im Studium des Wortes, in den Erlebnissen einer ganzen Woche? Haben wir hier unseren Korb füllen lassen von Gott her? Und da müssen wir uns selbst einbringen als Erstlinge, so wie es in Römer 12 einmal heißt: von jenem wortgemäßen Gottesdienst, von dem Paulus dort redet, wo er sagt, dass wir unseren Leib darstellen sollen in diesem wortgemäßen Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Nun darf es nicht heißen, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist ganz und gar nicht vernünftig. Vernünftig wäre es, heute spazieren zu gehen bei diesem Wetter. Sondern dies ist unser wortgemäßer Gottesdienst. Das sind die Erstlinge des Geistes, die wir bringen dürfen in einem gefüllten Korb. Ich möchte weiterlesen. 5. Mose 26, Vers 5. Und du sollst vor Jehova, deinem Gott, anheben und sprechen, ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich da selbst auf als ein geringes Häuflein. Und er wurde da selbst zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Und die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu Jehova, dem Gott unserer Väter. Und Jehova hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unseren Druck. Und Jehova führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und mit Wundern. Und er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Reine Geschichtslektion, Heilsgeschichte, objektives Handeln Gottes. Das ist die Grundlage auch unserer Anbetung, unserer Freimütigkeit, unserer Freude. Nicht unsere jeweiligen Erlebnisse und Gefühle, die sehr stark schwanken können. Denn unsere Seele ist oft sehr bewegt. Einmal von Hochmut und Übermut, einmal von Schwermut und dunklen Gedanken. Wer auf die Gefühle setzt in seinem geistlichen Leben, der wird es erleben, dass der Satan auf dem Klavier seiner Nerven spielen wird und seine Dissonanzen erwecken wird und kann. Nein, die Grundlage unseres Heils, die Grundlage unseres Glaubens, die Basis unserer Anbetung in diesem Kosmos, der noch im Bösen liegt, sind nicht unsere Gefühle, sondern ist das objektive Heilshandeln Gottes des Vaters in Jesus Christus, seinem Sohn. In der Geschichte Israels, aber dann sonderlich im Kommen Jesu, in seinem Tode, in seiner Auferstehung, in seiner Thronerhöhung und in seiner baldigen Wiederkunft. Daran können wir uns binden, auch in Zeiten, wo es dunkel um uns wird, wo wir in der allergrößten Not stehen, wo wir in unserer Seele keinerlei Freude mehr empfinden. Nur deshalb kann Paulus sagen, freut euch alle Zeit. Wenn er die seelische Freude meinen würde, wäre dies ein Unterfangen, das nie verwirklicht werden könnte. Ich will mich freuen, sagt Paulus einmal, in einer klaren Deklaration seines Willens, eines Willens, der sich an das Wort Gottes bindet. Vers 10. Wir sind immer noch bei 5. Mose 26. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Jehova, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor Jehova, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor Jehova, deinem Gott. Und du sollst dich freuen all des Guten, das Jehova, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der in deiner Mitte ist. Freude als Element der Anbetung. Sodass man sagen kann, so wie es Mose einmal gesagt hat, in 5. Mose 32, Vers 4, in jenem schönen Wort aus seinem Liede, denn den Namen Jahwes, den Namen Jehova will ich ausrufen, gebet Majestät unserem Gott, der Fels. Das ist nun der Name Jehovas. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Ein Gott des Amen, heißt es eigentlich. Wenn wir das sagen könnten und wenn das die Summe unseres Lebens sein könnte, dass wir das festhalten in allen Belastungen und Nöten und Drangsalen, vollkommen ist sein Tun, alles seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue, ein Gott des Amen, ohne Betrug, er ist gerecht und gerade auch in dem, was er tut in meinem Leben. Das wäre ein wichtiges Element der Anbetung. Und da dürfen wir dann auch den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus segnen. Ja, Sie haben recht verstanden. Der Hebräerbrief sagt ja einmal, dass normalerweise das Geringere von dem Höheren gesegnet wird. Aber dann kann es sein, wenn wir von Gott Gesegnete sind, dass wir dann den Segen Gottes, der in uns assimiliert wird und transponiert wird, zu ihm, dem Vater, zurückfließen lassen dürfen, ihn nicht nur loben und preisen dürfen, sondern ihn segnen dürfen. Und es ist leider so, dass nur wenige Übersetzer gewagt haben, dies hereinzunehmen und in dieser Weise zu übersetzen. Ich möchte drei Stellen lesen aus den Apostelbriefen. Epheser 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christo. Hier steht das gleiche Wort. Segnen heißt ganz schlicht und einfach Gott anerkennen. Gott anerkennen in allem seinen Tun, in allen seinen Wegen. Dank sagen alle Zeit und für alles. Und das ist vielleicht die Frucht des Heiligen Geistes, die Frucht des Glaubens, die als letzte reift. Wenn wir das von Herzen tun können. Gott segnen, Gott anerkennen. Epheser 1, 3. Dann mit derselben Zahl, wir können uns dies gut merken, 2. Korinther 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet wurden. Und die dritte Stelle bei dem Apostel Petrus, die dritte Stelle des Neuen Testamentes, ebenfalls 1. Petrus 1, wiederum Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat oder uns von oben gezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Anerkennung Gottes, Segnen Gottes als Element der Anbetung, die gekennzeichnet sein sollte von Freude und Freimütigkeit. Es ist so, auch in unseren Gemeinden, wenn wir uns zum Herrenmahlen zur Stunde der Anbetung versammeln, dass dann oft die Brüder da sitzen mit einer dunklen und finsteren und traurigen Miene, möchte einmal etwas karikieren, möchte sagen, geradezu mit einer Leichenbittermiene, sodass ein Bruder einmal gesagt hat, wir sind doch hier nicht zur Nachfeier eines Begräbnisses. Und das ist davon gekommen, weil man das Wort des Apostels Paulus falsch verstanden hat, wenn wir das Brot brechen und wenn wir diesen Kelch der Segnung unter uns teilen, dann verkündigen wir den Tod des Herrn bis zu seiner Wiederkunft. Und da meint man nun in der rechten Weise feierlich und würdig und ernst zu sein. Und das gibt dann oft kein sehr schönes Bild. Aber was ist das denn um den Tod des Herrn bei der Mahlfeier? Die Verkündigung des Todes Christi an jene lichten und Finsternis, an jene lichten und finsteren Wesen in der unsichtbaren Welt, ist die Verkündigung des Sieges Christi. Denn der Tod Christi am Kreuz ist sein Sieg. Zwar hätten die Fürstentümer und Gewaltigen, wenn sie gewusst hätten, dass aus dem Kreuz der große Gottessieg erwächst, den Herrn der Herrlichkeit nie und nimmer gekreuzigt. Aber Gott hat die Weisen gefangen in ihrer List und aus der scheinbaren Niederlage des Sohnes Gottes, des Schöpfers der Welt, aus seinem Tode, aus dem Tode Gottes, möchte ich einmal überspitzt sagen, ist das Leben und die Auferstehung erwachsen und der große Sieg, den Jesus niemals mehr aus seiner Hand geben wird. Wenn wir also jenen Mächten den Tod Christi vorhalten, halten wir ihnen die größte Stunde ihrer Niederlage vor und die Stunde des Triumphes Christi, so wie es im Kolosserbrief heißt, dass er, der Christus am Kreuze hangend, unsere Schuldakten an das Kreuz angenagelt hat, dass er durch das Kreuz die Fürstentümer, die Mächte und Gewalten entwaffnet oder ihrer Waffenrüstung entkleidet hat und dass er über sie einen Triumph gehalten hat durch das Kreuz und sie an den Pranger der Schande gestellt hat. Der Sieg Christi ist der eigentliche Inhalt dessen, wenn der Herr uns einen Tisch bereitet, angesichts unserer und seiner Feinde, so wie es im Psalm 23 heißt, Becher überfließt. Deshalb darf auch bei dieser Stunde Freude, Freudigkeit, Spontaneität, Freimütigkeit ein bestimmendes Element sein. Der Korb der Sammlung, der gefüllte Korb. Ich bin überzeugt, dass die Apostel Jesu Christi, wenn sie dienten, wenn sie Zeugnis gaben, nicht solch umfangreiche Konzepte mit sich herumtrugen. Ich bin überzeugt, dass ein Mensch, der im Worte Gottes lebt, auch aus der Fülle seines Herzens hervorbringen kann, als ein guter Hausvater, aus dem guten Schatze seines Herzens, Altes und Neues. Ich bin überzeugt, dass ein Mensch, der in der Woche Gott gegenüber offen steht, immer wieder zu ihm hin geöffnet ist und von ihm Segen empfängt, dass er dann auch in den Stunden der Gemeinde etwas zu sagen weiß und etwas beizutragen weiß und dass er dann einen gefüllten Korb mitbringt. Und wenn er schweigt oder schweigen muss, etwa die Schwestern, dass er dann in seinem Herzen Gott singt und lobt, in Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern ihm Dank sagt, alle Zeit und für alles im Namen Jesu Christi. Dazu gehört auch die Stille vor den Stunden in der Gemeinde, dass man sich innerlich vorbereitet im Blick auf den Herrn, dass man in einer heiligen Meditation ihm gegenübersteht, so wie es im Psalm 1 einmal von dem glückseligen Manne heißt, der über dem Wort Gottes nachsinnt oder meditiert Tag und Nacht. Und da steht das Wort von dem Löwen, der über seiner geschlagenen Beute hockt und der über dieser geschlagenen Beute knurrt, Besitz ergreifend. So sollten wir über dem Worte Gottes sitzen, wie über einer großen Beute, die Gott uns zur Verfügung stellt. Oder wie es einmal einer der Korachs Söhne gesagt hat im Psalm 45, es wallt mein Herz von gutem Worte. Eigentlich, es summt mein Herz von gutem Worte, wie ein Bienenstock, gefüllt von 50.000 oder 80.000 Bienen. Und wer das einmal miterlebt hat, was das für ein Summen ist, der wird ihm nachspüren können. Es summt mein Herz von gutem Worte. Ich sage meine Gedichte dem Könige, das heißt dem Messias. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen, eines kunstfertigen Schreibers. Nur so und auf diese Weise kann sich Inspiration vollziehen. Nur deshalb war er der Griffel eines kunstfertigen Schreibers des Heiligen Geistes, weil sein Herz gefüllt war, weil sein Herz summte von Gedanken Gottes. Der Korb der Sammlung. Wesentlich ist es, dass wir uns in unserem Alltag in dieser Weise füllen lassen. Ich habe einmal am Ende einer Stunde des Herrenmahls ein Wort gesagt, einfach als Ausklang, nämlich das jüdische Wort Gut Schabbes. Die Geschwister sind von mir allerlei gewöhnt. Das heißt, ich wünsche eine gute Woche zum Ausklang dieses heiligen Tages. Das heißt, in diesem Sinne, dass wir den Segen Gottes mitnehmen und in dieser Woche unter allen Belastungen und Zermürbungen des Alltags, in denen ein jeder von uns steht, doch geöffnet bleiben ihm gegenüber. In Epheser 4 wird einmal davon geredet, dass es 5 große zentrale Wortdienste in der Gemeinde Gottes gibt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und zwar vom Charisma her, von der Gnade Gottes, von der Geistesgabe her. Und da muss man einfach sagen, nicht jeder ist ein Lehrer in der Gemeinde. Nicht jeder hat die Gnadengabe der Evangelisation oder des Hirtendienstes. Ein anderer sagt Paulus, aber neben dieser Lehrerschaft vom Charisma her, von der Begabung des Geistes her, gibt es auch noch Lehrer der Zeit nach. Durch eine lange Zeit der Nachfolge kann so vieles gelernt werden und gespeichert werden in unserem Herzen, dass wir auch der Zeit nach Lehrer sein dürfen. Und dazu gehören auch die Schwestern. Die Schwestern, die zwar in der Gemeinde Gottes keine Lehre zu geben haben, die aber Lehrerinnen des Guten für andere Schwestern sein dürfen. Eine Schwester sollte nicht geistlicherweise eine Einöde sein, geistlicherweise verarmt, sondern auch sie darf im Reichtum des Wortes Gottes und der Lehre stehen. Was sind das doch für Tragödien, wenn plötzlich Brüder sterben und ihre Frauen bleiben zurück wie ein unbeschriebenes Blatt, weil sie gesagt haben, das überlasse ich meinem Mann. Und sie haben nichts in sich. Der Hebräerbrief spricht ja von diesen Lehrern der Zeit nach, die wir wohl zu unterscheiden wissen von den Lehrern aus der Gnadengabe heraus. Hebräer 5, 9 bis 14, also bleibt noch, nein, Entschuldigung, 10. Er ist begrüßt von Gott als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Über diesen haben wir viel zu sagen, was auch mit Worten schwer auszulegen ist. Weil ihr im Hören träge geworden seid, denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürfet ihr wiederum, dass man euch die Anfangselemente der Aussprüche Gottes lehre. Ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und die nicht in der Lage sind, feste Speise zu genießen. Und wenn jemand 10 oder 20 oder 30 oder 40 jahrelang in der Nachfolge Jesu steht und dann stirbt und man von ihm nichts mehr zu sagen weiß, als er hat seinen Platz in der Gemeinde Gottes immer treu ausgefüllt, dann ist das nicht genug. Der Zeit nach Lehrer, ein gefüllter Korb. Ich möchte dies nun noch darstellen an einem Wort, an einem hebräischen Wort, das wir in den Psalmen finden. Ich habe es hier vorn angeheftet und bitte seid unbesorgt, ihr könnt es gut verstehen. Schon im ersten Schuljahr kann man ja den Kindern hebräische Wörter beibringen, zum Beispiel das Wort Amen. Ja, so sei es, damit die Kinder auch wissen, was sie da sagen beim Beten. Ich bin damit einverstanden. Oder das Wort Halleluja, gesegnet, gelobt, gepriesen sei der Herr. Amen finden wir in dem Psalmen oft. Halleluja. Und hier das Wort Sela mit seinen drei Buchstaben. Und wir müssen ja in Hebräisch von rechts nach links lesen. Das ist Samech, Lamed und He, der Buchstabe des Hauches. Dieses merkwürdige Wort Sela übersetzt Martin Buber sehr fein mit dem Wort Empor. Hebet die Herzen empor. Es stammt ab von einem Wort Salal. Das heißt zum Korbe hin oder in die Höhe emporheben. Es kommt von der Sitte der damaligen Zeit, dass sonderlich die Frauen, aber auch die Männer vieles in einem Korbe auf dem Kopfe trugen. Weshalb ja die Frauen im Orient noch heute einen Gang haben wie eine Kerze. Wenn man also lebenslang oder jahrelang solche Lasten wie Wasserkrüge auf dem Kopfe trägt, dann muss man ganz gerade gehen. Oder wenn man einen Korb auf dem Kopfe trägt. Und nun stellt euch einmal vor, man findet etwas Kostbares auf dem Wege, dann bückt man sich, dann hebt man es auf, legt es in den Korb und nimmt den Korb wieder auf den Kopf. Das bedeuten die beiden hebräischen Wörter, die dem Wort Sela zugrunde liegen. Salal, in die Höhe heben oder zum Korbe hin heben, und Sal, der Korb. Und deshalb spricht Buber in der Übersetzung in dem Worte empor von diesem Sela. Sich bücken, um Gefundenes nicht liegen zu lassen, sondern es emporzuheben und im Korbe davon zu tragen, nach Hause zu tragen. Dieses Wort Sela kommt in 71 Mal in dem Psalmen vor und zusammen mit seinen drei Vorkommen in Habakuk 3 erscheint es im Alten Testament 74 Mal. Ich möchte etwas sagen zu den Buchstaben dieses Wortes empor. Samech, die Stütze, Lamed, der mittlere Buchstabe, die Lehrautorität, und He, der Hauch, sonderlich der Geisteshauch, der Lebenshauch. Samech, die Stütze, Lamed, die Lehrautorität, He, der Geisteshauch. Fügen wir das zusammen, dann wissen wir ganz genau, was gemeint ist mit dem gefüllten Korb. Die Stütze der Lehrautorität durch den Geist. Oder die Stütze der Lehrautorität, die den Geisthauch und das neue Leben vermittelt. Das ist es, was wir in unserem gefüllten Korbe haben sollten. Das ist es, was wir an Freimütigkeit haben sollten in der Gemeinde Gottes. Es gibt einen kurzen Psalm, wo dieses Sela dreimal erscheint, und zwar zum ersten Mal in den Psalmen. Es ist Psalm 3, den wir noch kurz miteinander lesen wollen. Jener Psalm, der von David geschrieben worden ist in einer ganz bitteren Zeit, als sein Lebensweg und Leidensweg gleich lief mit dem späteren Passions- und Leidensweg Jesu Christi. Es ist die Flucht vor seinem Sohne Absalom. Als dieser sein Sohn Absalom die ganze junge Mannschaft, die ganze Jugend Israels gegen seinen Vater und König Davids mobilisierte. Wir sind das Volk. Aber es ging nicht um Erich Honecker, sondern es ging um David, den Geliebten Gottes, den Mann nach dem Herzen Gottes. Und da musste David fliehen. Und er floh aus Jerusalem mit wenigen Getreuen heraus. Er floh durch das Kidrontal hindurch. Er wurde geschmäht von Simei, dem Benjaminiter, der da ausrief: Du Hund, du Mann des Blutes und des Fluches, du Scheusal! Und als einer seiner Männer diesen Simei töten wollte, sagte David: Lass ihn fluchen. Wenn der Herr es ihm geheißen hat, dann soll er fluchen an diesem Tage. Vielleicht wird es mir Jehova vergelten. dass ich dieses Leiden erdulden muss. Und dann gleicht sein Weg mehr und mehr dem Wege Jesu Christi, als er dann drüben hinaufgeht auf den Ölberg und in den stillen Garten Gethsemane bis zur Spitze des Ölberges. Weinend geht er den Ölberg hinauf, so wie dann später Jesus, der Messias, weinend im Garten Gethsemane war, nur von wenigen Getreuen umgeben. Aber dann heißt es, er erholte sich daselbst. Sein Geist, der müde geworden war, in der Anspannung der Drangsal lebte wieder auf. Aus dieser Zeit stammt dieser kostbare Psalm. Und wir würden es kaum erwarten, dass gerade in ihm das Selah steht. Das Empor, das geistliche Emporheben, um Gewinn im Korbe hinwegzutragen. Gibt es Gewinn aus der Drangsal? Gibt es einen Segen der Not, eine Frucht der Not, ein Aufsammeln von Dingen geistlicher Art, die man sonst nirgendwo und in keinem Wege bekommen könnte? Es ist eine heilige Gottbesinnung. Es ist ein tiefes geistliches Atemholen. So wie es der Stegen einmal gesagt hat, du Atem aus der ew'gen Stille, durchwehe sanft der Seele Grund. Füll mich mit aller Gottesfülle, und da, wo Sünd und Gräuel stund, lass Glauben, Lieb und Ehrfurcht grünen, im Geist und Wahrheit Gott zu dienen. Frucht der Not. Aber ich möchte hinzufügen, diese Frucht aus der Not, aus der Drangsal, dieser geistliche Gewinn aus den Leidenswegen wächst uns nicht automatisch zu. Wir müssen uns tief bücken, um diesen Gewinn aufzuheben und in den Korb zu legen und davon zu tragen. Es kann auch das andere geschehen, dass wir in der Not, im Leiden, in langer Drangsal und Anfechtung innerlich bitter werden und dass in uns eine Wurzel der Bitterkeit gegen den lebendigen Gott aufwächst. Eine Wurzel der Bitterkeit, die nicht nur uns selbst, sondern andere in der Gemeinde Gottes verunreinigt, so wie es in Hebräer 12 geschrieben steht. Der Segen der Not wächst uns nicht automatisch zu. Nun möchte ich diesen kurzen Psalm lesen. Jehova, wie viele sind meiner Bedränger, viele erheben sich wider mich. Viele sagen von meiner Seele, keine Rettung ist für ihn bei Gott. Selah, Empor. Da holt David, der große König, tief Luft, geistlicherweise, lässt sich anwehen von dem Atem Gottes aus der ewigen Stille. Er erfährt die Stütze der Lehrautorität durch den Heiligen Geist. Du aber, Jehova, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Das dürfen wir auch prophetisch sehen, denn wir wissen, unser Haupt, der Christus, ist erhöht. Mit meiner Stimme rufe ich zu Jehova und er antwortet mir von seinem heiligen Berge. Selah, empor. Ich legte mich nieder und entschlief. So heißt es wörtlich. So wie Jesus in Gethsemane mit dem Tode rang. Ich erwachte. Denn Jehova stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum wider mich gesetzt haben. Stehe auf, Jehova, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf den Backen geschlagen. Die Zähne der Gesetzlosen hast du zerschmettert. Das kann David sagen, während in Jerusalem die aufgewühlte Menge gegen ihn tobt. Von Jehova ist die Rettung. Dein Segen sei auf deinem Volke. Selah, empor. Und so trägt dieser König David aus seinem Leiden heraus einen gefüllten Korb davon. Und er kann der Gemeinde Gottes dienen in einer Weise, wie er zuvor ihr nicht hätte dienen können. Wir haben vorhin das Wort gelesen aus 2. Korinther 1, Vers 3, dass wir den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus segnen, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die ebenfalls in allerlei Drangsal sich befinden. Ich möchte noch mit einem Gedanken das Ganze abschließen. Wir haben im Blick auf diesen gefüllten Korb eine Alternative, eine Entscheidung. Einmal kann es sein, im Sinne der Speisung der 5000 und der 4000, dass wir nicht nur selbst satt werden, sondern dass noch Körbe übrig bleiben. Sie wissen ja, bei der Speise der 5000 blieben 12 Körbe übrig voller Brocken. Bei der Speise der 4000 blieben 7 Körbe voller Brocken übrig, voller Speise. Und man kann mit dem Buche Nehemia sagen, sendet Portionen denen, für die nichts zubereitet ist. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Überfließendes an Freude, an Freudigkeit, an Freimütigkeit, an geistlicher Spontaneität, der gefüllte Korb. Aber es gibt auch noch eine andere Weise, und das wollen wir mit allem Ernst hören. Dazu schlagen wir auf 1. Mose 40 aus der Geschichte von Josef, der in seiner Gefangenschaft 2 Gefangene zu betreuen hatte, den Mundschenken des Pharao und den Bäcker. Und er hat beiden ja die Träume gedeutet. Und er hat dem Mundschenken sagen können, dass er aus dem Kerker wieder freikäme und in sein ursprüngliches Ministeramt wieder eingesetzt würde. Aber dem Bäcker musste er androhen, dass er dem Tode entgegengehen würde und dass der Pharao ihn verurteilen würde. Kapitel 40, Vers 16 und folgende. Und der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, und er sprach zu Josef, auch ich sah in meinem Traume, und siehe, 3 Körbe, gefüllt mit Weißbrot, waren auf meinem Kopfe. Das ist ein Zeugnis von der Vergangenheit. Und im obersten Korbe allerlei Esswaren des Pharao, Backwerk, und das Gevögel fraß sie aus dem Korbe auf meinem Kopfe hinweg. Ein schauriger Traum. Und Josef antwortete und sprach, dies ist seine Deutung, die 3 Körbe sind 3 Tage. In noch 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen, und das Gevögel wird dein Fleisch von dir wegfressen. Ich darf es einmal anders deuten, als Josef es tat. Tragen nicht auch wir auf dem Kopfe gefüllte Körbe, gefüllt mit dem Brot vom Himmel, mit dem Wort Christi, dem Brot des Lebens, gefüllt mit dem Manna, das einen Geschmack wie Honigkuchen hatte, sodass Psalm 119, Vers 103 sagen kann, die Worte Gottes sind süßer als Honigseim. Aber dann kann es geschehen, dass die Vögel des Himmels kommen. Luther hat einmal gesagt, wir können es nicht verhindern, dass die schwarzen Vögel der Finsternis über unserem Haupte fliegen. Aber lasset sie nicht Nester bauen auf eurem Haupte. Und dann könnte es geschehen, dass der Inhalt unseres Lebenskorbes, dass unsere geistliche Füllung, dass das, was wir einmal besessen haben, aus dem gefüllten Korb hinweggetragen und hinweggefressen wird von den Dämonen, von den Mächten der Finsternis, und dass wir dann nur noch einen leeren Korb auf dem Kopfe tragen und dem geistlichen Tode entgegengehen wie jener Bäcker. In einem anderen Bild: Der Motor unseres geistlichen Lebens läuft und dann wird er abgestellt. Und dann kann es sein, dass er noch eine Weile im Leerlauf weiterläuft. dass noch keiner von den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde Gottes es sehen kann. Aber er wird dann eines Tages vielleicht doch stehen bleiben. Wir wollen uns von dort her zur Erneuerung und zur Wendung führen lassen, dass wir wieder in einer neuen Weise offenstehen für Gott den Vater und für seinen Sohn Jesus Christus, der uns alle Zeit füllen will mit den Segnungen aus der Höhe, der uns durch seinen Geist stützen will in unserem Zeugnis, in unserer Lehrautorität. Ich darf schließen mit einem Gedicht, das unser Bruder Adolf Heller einmal zu diesem Worte Sela geschrieben hat. Sela heißt hinauf, empor zu dem Licht, der Kraft, der Freude. Wer den inneren Halt verlor und ward banger Schwermut Beute, dem strahlt dieses Wort als Stern, der ihn führt zu Gott, den Herrn. Sela sollten alle schreien, die in Sündentiefen liegen. Die nur, die sich Jesus weihen, können glauben, kämpfen, siegen, lernen Christi Kreuz verstehen und den Weg des Lebens gehen. Sela sei das Lösungswort, wenn in Leidensglut wir schmachten, fern von jedem Bergungsort Schmerz und Elend uns umnachten. Dem, der nichts als Not erfuhr, bleibt der Weg nach oben nur. Sela heißt der Rettungsruf, wenn den Todeskelch wir trinken. Unser Herr, der uns erschuf, lässt uns nicht in Nacht versinken. Er ist Stütze, Licht und Heil und wird endlich aller Teil. Sela empor.